In der heutigen Episode Diversified, der Private Market Podcast, sprechen Robin und ich über Warburg und Berkshire 2 PE-Firmen, die den Luftfahrtzulieferer Triumph für 3 Milliarden Dollar gekauft haben. Wir sprechen über CVC und dessen USA-Geschäft. Wir sprechen natürlich, so soll es anders sein, über die Strafzölle von Trump, was DeepSeek mit der Wirtschaft und vor allem den US-Tech-Unternehmen angestellt hat. Und wir sprechen über Rebalancing im Deep Dive. Wann ist es sinnvoll? Welche Methoden gibt es? Und was für Tipps können wir mitgeben? Und es gibt einen kleinen Teaser zum Schluss über den neuen Moonfair LTIF, den es bei Now zu kaufen gibt. Viel Spaß!
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diversify, der Private Market Podcast. Robin, schön, dass du da bist.
Ich grüße dich, Hendrik. Freut mich sehr, hier zu sein.
Für alle, die uns zuschauen, denn das Ganze wird natürlich auch per Video aufgezeichnet, auf YouTube und auch bei Spotify zu sehen, es ist eine andere Location.
Stimmt, wir sind nämlich umgezogen.
Umgezogen, ihr seht es, näher zusammengerückt vorm Podcast-Mikrofon. Vorweg, unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Robin, starten wir mit unserem ersten Themenblock, Aktuelles. Was ist passiert? Die Private Equity Firmen Warburg Pincus, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Berkshire Partners, weder verwandt noch verschwägert mit Berkshire Hathaway.
Hast du gut gemacht.
Kaufen sich gemeinsam ein, und zwar in die US-Luftfahrt. Und zwar in Firma Triumph haben sie gekauft für rund 3 Milliarden Dollar. Robin, erklär doch mal, Luftfahrt ist jetzt nicht so gängig, sage ich mal, und auch sehr hochpreisig. Was bedeutet denn dieser Deal oder warum haben wir den ausgewählt heute?
Es ist halt aus meiner Sicht super spannend zu sehen, wie Private Equity Firmen agieren. Mir ist übrigens richtig kalt heute, ne? Also das neue Office ist irgendwie noch nicht durchgeheizt, wir sind nämlich auch seit 3 Tagen hier. Kurzer Ausreißer. Luftfahrt ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Zum einen, jetzt gerade an der Börse, du hast eine hohe Zyklik, man hat es ja auch gesehen, klar, während Corona ging halt wenig bis gar nichts. Und du hast halt, das ist halt stark abhängig, wie es den Menschen geht. Gönnt man sich einen Urlaub, gönnt man sich keinen Urlaub. Und du hast einen extremen Tourismusboom gesehen. Ja. Aufholeffekte nach der Pandemie. Und du siehst eine extrem starke Nachfrage, gerade an neuen Flugzeugen. Also man denkt dann an eine Airbus oder sowas oder eine Boeing. Ja. Wobei eher jetzt bei uns eher eine Airbus, eine Boeing war eher schlecht in der Presse. Und PI ist ja, denkt so um die Ecke. Also jetzt als normaler Anleger kannst du sagen, ich kaufe mir die Aktie A, die partizipiert, zum Beispiel direkt an der Nachfrage von irgendwelchen Airlines, die neue Flieger kaufen. Oder ich sage halt, ich gehe einen Tick früher in die Supply Chain. Was macht eine Triumph? Das war ein Zulieferer für die Hersteller von Flugzeugen. Die machen irgendwie Getriebe, Elektronikteile, irgendwie Ausstattung und so Sachen. Das ist einmal für zivile und auch für militärische Flugzeugbauer. Weil es auch eine, zum Beispiel eine Airbus, ja nicht nur im zivilen Luftfahrt aktiv. Und die These ist zu sagen, okay, also einmal partizipiert die Airline selbst, die Airlines partizipieren, dann partizipieren auch die Flugzeugbauer. Dann könnten wir noch investieren, zum Beispiel eine Triumph, also können wir halt auch kaufen, so als Zulieferer, oder halt MTU Aero Engines, jetzt als deutsches Unternehmen, weil jetzt so in Asien sehr, sehr große Nachfrage, Nahe Osten, Riesennachfrage, USA, Riesennachfrage von den Airlines bei neuen Fliegern. Aber die haben halt Engpässe, die haben volle Auftragsbücher, das heißt, sie sind ausgelastet. Das heißt, wenn jetzt irgendwie eine American Airlines sagt, so, hey, ich brauche jetzt nochmal 50 Boeings, dann sagen die, ja, cool, kommt in 3 Jahren. Ja. Und dann ist der Ansatz jetzt von PE, also jetzt bei dem Zusammenschluss, auch nicht der erste Deal, den die beiden gemeinsam hatten. Die haben davor schon mal geshoppt, sage ich jetzt mal, in der Airline-Branche. Die haben, 2019 war das, auch schon ein anderes Unternehmen gekauft, also als sie Flugzeugkomponenten hergestellt haben. Und die sagen, okay, ich partizipiere dann indirekt, weil, jetzt sagt American Airlines, ja gut, ich bin halt trotzdem nicht kompetitiv, also als irgendein Beispiel American Airlines, wenn ich halt alte Flieger habe. Und dann kaufe ich halt irgendwie neue Ersatzteile, dass ich mit denen länger fliegen kann, dass ich weiter die Anforderungen halte oder dass ich die auch ein bisschen aufhübschen kann. Und das ist so, ja, für mich Private Equity par excellence, dass sie jetzt sagen, okay, ich sehe einen Trend, es wird stark, neue Flieger werden stark nachgefragt, ich habe aber einen Engpass, weil es ein ganz klarer Nachfrageüberhang ist, und wer könnte partizipieren? Das sind die Zulieferer, und dann kaufen sie sich bei den Zulieferern ein und vergrößern die. Das heißt, kaufen zum einen die Anteile, und zum anderen gibt es halt auch noch Kohle für Erweiterungen, für mehr Kapazitäten, dass die partizipieren, weil die sagen, okay, dann werden die Airlines auf die Ersatzteile gehen.
Vor allem, du bist Ja, Ersatzteil oder du bist zumindest auch in der Wertschöpfungskette viel weiter vorne.
Voll.
Also
voll.
Die Nachfrage fängt jetzt an anzukurbeln. Das bedeutet, dass die Airlines oder beziehungsweise die Hersteller jetzt dort
voll
erstmal ordern. Das heißt, der Wert steigt, bevor das ganze Flugzeug gebaut wurde.
Voll. Und du hast halt zum einen das After-Sales-Thema, dann hast du halt für die Instandhaltung partizipierst. Das finde ich halt super clever, den Ansatz. Und es ist ja auch gerade so, wie du sagst, mit der Supply Chain.
Ja.
Du kannst ja sagen, ich gehe jetzt mit Blick auf Semiconductor, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich investiere jetzt irgendwie in eine, weiß nicht, eine Infineon als Beispiel, die halt irgendwie super ist im Automotive-Bereich, Semiconductor. Oder ich gehe halt eine Nvidia, die ja auch jeder kennt, und eine AMD, wo du halt eher so Gaming oder sowas hast. Oder einen Schritt davor, TSMC, die die Chips herstellen, und eine ASML, die die Maschinen dafür herstellen. Das heißt, du gehst noch früher in die Wertschöpfungskette,
ja,
und kannst die halt nicht nur supporten, indem du Eigenkapitalanteile erwirbst, sondern auch weiteres Kapital fürs Wachstum, für die Expansion. Gab es auch einen ganz schönen Deal, das ist vielleicht noch kurz als Einschub, den ich spannend finde. Und zwar hat man gerade in Japan, also Japan, Wirtschaft läuft ja wieder super, sehr niedriges Zinsniveau. Und da haben sich auch einige PE-Firmen, jetzt irgendwie BlackRock, mhm, hat sich da eingekauft in den Hotelmarkt. Die haben vor ein paar Jahren, also richtig geile Multiple irgendwie in 2-3 Jahren, haben Hotels gekauft mit der These, ja gut, Tourismus zieht voll an. Also Japan hat ja das krasseste Tourismusjahr ever gehabt.
Ja.
Haben sich da eingekauft, ein Hotel saniert. Und das konnten sie günstig, weil der Yen ist niedrig im Vergleich zu anderen Währungen. Wenn da deine Referenzwährung Euro oder US-Dollar ist, dann habe ich ein sehr niedriges Zinsniveau. Das heißt, günstig refinanziert, Hotel entwickelt, der Markt boomt, weil gerade Hotelimmobilien, was ja auch ein Alternative Investment irgendwie ist, vor allem wenn du halt über Equity reingehst, haben halt eine relativ gute Inflationsabsicherung. Zum Beispiel in Japan sind die Hotelpreise um 40% gestiegen, hohe Nachfrage, und konnten das dann weiter drehen. Ich meine irgendwie mit 50% plus in 2-3 Jahren, also echt cooler Deal. Und es ist halt auch sowas, du schaust dir Makrotrends an als PE-Firma, und das Gute ist halt, als Aktieninvestor, der kaufst halt einen Anteil von der Firma und that's it. Aber als PE strebst du ja oft die Mehrheit an.
Ja.
Das heißt, du hast wirklich Einfluss auf das Unternehmen, kannst auch zusätzlich Geld reinstrecken, das Geschäftsmodell weiterentwickeln und dann halt wirklich Chancen echt aktiv nutzen und da für dich einen guten Deal draus machen. Also echt spannender Deal und ist für mich ein gutes Beispiel von Private Equity. Und
ja,
halt auch, du siehst halt auch so Branchen, die man jetzt nicht obviously auf dem Schirm hat. Weil gerade reden ja viele, als Semiconductor ist ja so der Klassiker, irgendwie am Aktienmarkt,
ja, genau,
wo du halt reingehst oder ja, alles mit KI, und es ist ja einfach auch noch eine Branche, wo es trotzdem viel zu holen gibt.
Ja, ich sehe es vor allem auch in dem gar nicht so Commercial-Bereich, sondern vermutlich eventuell mit Blick auf steigende Militärausgaben.
Ja, voll, wenn du halt auf die 5% gehst, wie es ja gefordert ist, wird halt dann auch deutlich mehr Geld in die ja, nicht zivile,
ja,
Luftfahrt fließen.
Nee, aber absolut, deswegen haben wir es mit reingenommen, um es einfach nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, dass oder was für eine Komplexität auch manchmal in der Entscheidungsfindung steckt, wie PE-Fonds ihre Investments auswählen.
Absolut.
Gehen wir weiter zum PE-Fonds CVC. Europäisches PI-Fonds.
Haben wir auch schon mal drüber gesprochen,
auch schon mal
wegen
drüber
des IPOs.
So sieht es aus. Sind in Amsterdam an die Börse gegangen, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, bist du richtig informiert? Machst und, du was mit PI?
Ja, zwangsweise. und kleiner Vorausblick auf den hinteren Teil der Folge. CVC auch in einem...
Kann man investieren.
Kann man rein investieren, stimmt, tatsächlich. Allerdings jetzt hier gerade in dem Kontext hat CVC in den USA ein bisschen ihr Kernteam umgestellt und sie sind auf der Suche nach, haben wir auch schon drüber gesprochen über das Thema, einen Private Credit Fund oder ein Private Credit Unternehmen zu erwerben. Robin, warum ist das spannend?
Also zum einen, CVC kommt aus Europa. Und das ist, also ganz ursprünglich kommen die aus der Citigroup, also war der Private Equity Bereich von der Citigroup, wurde dann da rausgelöst, seitdem eigenständig, jetzt mit mehr, also häufiges Hin und Her, IPO paar Mal verschoben, sehr clever an die Börse gegangen, seitdem glaube ich 50% plus gemacht, aber mit einer schönen Entwicklung kommt dann auch eine gewisse Verantwortung, ein gewisser Druck abzuliefern. Und CVC hat einen echt guten Footprint, ich meine Top 10 der größten PEs weltweit, also schon ein renommierter Name, ein sehr renommiertes Haus, gute Transaktion, guten Track Record, und im Zuge des IPOs müssen die weiter expandieren. Und die hatten in den USA, es ist kein schlechten Start, aber ein bisschen holprigen Start, die hatten zwei Vintages, der 2014er und 2017er Vintage, der wohl nicht so gut lief. Hatten auch da eine krasse Abwertung durch eine Insolvenz in einem ihrer Fonds. Und die müssen und wollen jetzt besser performen in den USA. Und es gibt, das haben wir gelernt, verschiedene Bereiche. Man kann drei Bereiche im Alternative Investment Bereich. Das ist einmal Private Equity, Eigenkapitalinvestitionen, nicht börsengehandelte Unternehmen. Dann Private Credit, also Investments, ein anderer Bereich der Kapitalkurve, nämlich ins Fremdkapital und Infrastrukturdeals. Und die wollen gerade in den USA jetzt auch stärker in den Private Credit Markt rein, weil der US-Markt einfach riesig ist. Und wollten schon mal was zukaufen, prüfen jetzt gerade wieder Zukäufe. Einfach zu sagen, ich kaufe jetzt einen anderen Fonds, sieht man zunehmend ja Konsolidierung. Wird ja auch mal drüber gesprochen, wie BlackRock jetzt ein paar Companies zugekauft hat. Einmal ein Analyseunternehmen im Bereich Private Equity und einmal ein Infrastrukturfund. Und die versuchen halt selber, sich da weiterzuentwickeln. Und vielleicht kurz die Überleitung zu dem, was du gesagt hast mit dem Investment. Du musst eigentlich auch trotzdem immer schauen bei den PE-Funds, wie performen die? Ich finde, da gibt es halt auch immer einen großen Unterschied. Das ist gerade das CVC, die zeigt in Europa einen sehr, sehr guten Track Record, macht das schon sehr, sehr lange.
Ja.
In den USA sind sie halt neuer, also große Player in Europa, expandiert jetzt in die USA, weil es halt einfach ein riesengroßer Markt ist. Aber es ist halt bedeutend jetzt für sie und für den nachhaltigen Erfolg nach dem IPO, dass sie halt da auch einen ganz guten Track Record abliefern. Und bei uns, durch das, dass es ein LTIF ist, den es bei uns gibt, ist es prima europäisches Exposure, dass man investieren kann. Aber die versuchen natürlich trotzdem auch nachhaltig international erfolgreich zu sein, aber jetzt über einen anderen Bereich der Kapitalstruktur.
Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Kommen wir zum, Dauerbrenner-Thema, welches uns definitiv dieses Jahr und darüber hinaus beschäftigen wird. Donald Trump in den USA.
Spannend. Jeden Tag neue News. Weil wir veröffentlichen, glaubst du, in der Woche?
Genau. Wir nehmen gerade auf, Mittwoch, 5. Februar. Der Podcast geht dann nächste Woche Dienstag online. Also ihr hört es hoffentlich direkt am Dienstag. genau. Und zwar, Robin, vielleicht lass es uns kurz halten.
Bei dem Thema schwierig.
Bei dem Thema schwierig. Und zwar Zölle. Da wurden einige jetzt erlassen, aufgestellt. Was ist dein kurzer Take dazu?
Ich finde es halt spannend. Also Trump, der ist, also bei ein paar Sachen, jetzt gerade bei den Zöllen, hat ein bisschen länger gefackelt, zumindest je nach Land. Er hat unendlich viele Dekrete unterschrieben, direkt nach Amtsantritt. Und ist halt schon so ein Dealer, ne? Das merkt man schon krass, dass er halt sagt, ja, jetzt 25% Kanada, Mexiko, und es trifft die halt brutalst heftig. Also Importzölle jetzt auf Kanada und Mexiko, weil die haben, ich glaube, größer 80% Exportanteil in die USA.
Ja.
Und das heißt, es trifft deren Wirtschaft halt übertrieben heftig.
Ja.
Und dann gerade Kanada hat sich vielleicht auch ein bisschen verschnupft wegen dem Thema weitere Bundesstaat werden von den USA. Die haben härter reagiert, aber mit Mexiko haben sie halt direkt rumgedealt, gesagt, ja, Trump, mich nervt die Einwanderung, stellt doch da ein paar Leute hin. Ja gut, dann schiebt man das nochmal 30 Tage. Und es zeigt sich, wir haben da schon drüber gesprochen, wie wird das Jahr 2025 wahrscheinlich werden? Volatil.
Mhm.
Und da macht Trump einfach das, was zu erwarten war. Ist halt einfach unberechenbar, zieht da ganz krass sein Ding durch. Und ist halt echt, super hart unterwegs. Es ist wahrscheinlich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass noch nicht das letzte Wort gesprochen ist bei den ganzen Zöllen. Aber er setzt halt einfach seine Macht krass ein, um da die USA so zu positionieren, wie er denn möchte. Und das finde ich halt echt interessant, weil das hat halt auch einen direkten Einfluss auf die USA. Also gerade das Thema Zinsentscheidung war ja letzte Woche. Die Fed hat das Zinsniveau gleich gelassen. EZB 25 Basispunkte also reduziert die Zinsen hier von europäischen Raum. Und warum hat die Fed das gleich gelassen? Also klar, es gibt mehrere Einflussfaktoren, sei mal Wirtschaftsstärke, Inflation etc. Ich glaube, das Hauptthema ist halt einfach Inflation mit Donald Trump, weil die Zölle, das heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich jetzt sage, du hast 25% irgendwie zusätzliche Zölle auf irgendwelche Waren, das heißt, sie sind ja automatisch 25% teurer. Das heißt, der Warenkorb, also der, über den Inflation gemessen wird, wird teurer. Du hast auf der anderen Seite, du hast es im Zuge des Wahlkampfes von Trump, also gerade Ende letzten Jahres gesehen, dass der US-Dollar stark aufgewertet hat, was es ein bisschen mitigiert, aber nicht in Gänze. Also er hat eine deutliche Aufwertung des US-Dollars gehabt. Da habe ich auch schon mal so im Podcast ein bisschen mit mir selber philosophiert, was es denn genau bedeutet. Und du hast zwar deutlich mehr Kaufkraft, sodass es effektiv gar nicht so viel stärker ist, aber selbst wenn du das bereinigst, da rechnen gerade die ganzen Analystenhäuser hin und her, hast halt einen direkten Inflationsimpact durch diese Zölle.
Ja.
Vor diesem Hintergrund sagt halt eine Fed, puh, also vielleicht erstmal lieber gleich lassen oder halt vielleicht sogar eher erhöhen, wenn es dann mit den Zöllen so weitergeht.
Aber welches Risiko besteht denn, wenn jetzt, ja, wenn die EZB, die sinkt weiter, keine Ahnung, jetzt noch weiter als ist und die Diskrepanz zwischen USA und EU steigt hinsichtlich Zinsniveau.
Gut, gerade Fremdwährung, du hast ja einmal die Zinsunterschiede, das heißt ein Dollar wird aufwerten. Geht immer relativ schnell, einfach durch den Zinsunterschied. Ja. Und dann hat auch so die Wirtschaftsstärke. Also es ist wahrscheinlich, wenn die Zinsen dann weiter steigen, wird halt irgendwann in den USA die Wirtschaft etwas gedrosselt werden. Das war das, was alle so interessant fanden. Viele gingen ja von einer Rezession auch aus oder wenigstens eine Stagnation in den USA. Aber die ist extrem widerstandsfähig, hat sich die US-Wirtschaft gezeigt in 2024. Trotz sehr hohem Zinsniveau weiterhin GDP-Wachstum. Jetzt sind wie Deutschland, Europa, sieht alles nicht so geil aus.
Ja.
Aber viele Analysten gehen davon aus, teile ich auch die Meinung, dass halt durch diesen Protektionismus am Anfang wird es wahrscheinlich gut laufen, aber dann irgendwann wird halt auch durch das Zinsniveau die Wirtschaft etwas gedrosselt werden, Arbeitslosigkeit steigt und dann wird die Wirtschaft wieder etwas schwächer. Dann wird im Verhältnis die Wirtschaftsleistung von Europa vielleicht, wahrscheinlich, hoffentlich stärker werden, sodass der Euro wieder aufwerten würde. Aber im ersten Blick, also im ersten Schritt müsste der US-Dollar weiter aufwerten.
Mhm.
Und dann wird wahrscheinlich das Zinsniveau nachgezogen werden, also in den USA. Dann gehst du da auch wieder runter, dass die Wirtschaft wieder ein bisschen angekurbelt wird, aber dann hast du weniger Zinsunterschied, sodass der US-Dollar wieder etwas schwächeln wird. Also es ist wahrscheinlich so makroökonomisch. Natürlich gibt es da viel, viel mehr Einflussfaktoren noch, aber es wäre so makroökonomisch, was da passieren könnte. Und auch, vielleicht ganz interessant, das hat man auch gesehen an den Märkten, wie schnell da halt der Impact ist, gerade mit Zinsniveaus, die Fed macht nichts, finden die ganzen Marktteilnehmenden nicht so geil,
ja. Weil
Zinsniveau höher. Man kennt's, hier Thema Discounted Cashflow, hohe Zinsniveaus, schlecht für Wachstumsunternehmen und eher halt defensiv aufstellen. Und auch ganz kurzer Einschub DeepSeek, da habe ich, bestehe ich ja fast drauf.
Ja, natürlich müssen wir darüber sprechen.
Kurz bei der Vorbereitung drüber gesprochen. Das fand ich auch sehr interessant. Es gab ja auch eine extreme Marktreaktion, als das chinesische Unternehmen DeepSeek mit dem Large Language Modell rauskam, irgendwie ich brauche nur 5-6 Millionen Dollar und hab ein System, das ist genauso gut wie ChatGPT von OpenAI, was also der Platzhirsch ist.
Vielleicht ganz kurz der Einschub, hattest du es gesehen bei LinkedIn? Ich weiß nicht, welcher VC es war, ich glaube Red Note oder so, die einen Screenshot geteilt haben von vor, ich glaube es war um 2020, 21 rum, wirklich so eine super sketchy E-Mail. Mhm. Are you interested in some AI company called DeepSeek in China, Fragezeichen, Aha. Best regards. Und dann meinte der, also geschrieben, haben wir natürlich ignoriert.
Aha. Hätten wir machen sollen.
Schade. Ja, das war sehr, sehr lustig.
Ich hatte die aber auch gar nicht auf dem Schirm. Nee. Ich habe jetzt aber ein bisschen so rumgefragt. Das ist tatsächlich bei einigen Leuten schon bekannter gewesen.
Okay.
Weil die haben, das Spannende ist, ne? Also, wie funktioniert ChatGPT? Jetzt, gut, so technisch kann ich nicht.
Jetzt wäre ich auch gespannt gewesen.
Nee, ist halt einfach von dem Large Language Modell bei OpenAI, also in meiner Sprache. Bei ChatGPT ist halt, du stellst was rein und dann egal vom Themen, also vom Themenblock, wird es halt reingeschickt in das Large Language Modell, das unfassbar viele Serverkapazitäten braucht und super viel Rechenleistung.
Ja.
Und dann findet es schon den Weg und ist halt ein super cleveres Rechenzentrum und dann kriegst du halt deine Antwort. Und deswegen, gerade deswegen ist auch der Nvidia so durch die Decke gegangen, weil du gesagt hast, hey, du brauchst immer mehr Rechenleistung, weil die Modelle immer größer werden. Dann kommt dann DeepSeek, ne? Sagen wir, machen da die Schwaben-Variante. Wir machen ein Mixture of Experts-Modell, was sehr spannend ist. Und zwar sagst du da, nee, ich brauche nicht ein riesengroßes Rechenzentrum, das alles weiß. Ich habe halt einfach mal 10 Rechenzentren,
ja.
Die hat alle so ein bisschen was wissen von ihrem Bereich. Und dann wird immer das genutzt. Und durch das brauchst du halt deutlich weniger teure, also günstigere Chips etc. Und das war halt von Marx so, fuck, die Vormachtstellung USA, also künstliche Intelligenz ist vorbei, alles schwierig und du brauchst gar nicht die Rechenzentren, deswegen der Nvidia komplett runtergeprügelt worden.
Das ist aber auch wieder so spannend, das ist ja genau das, was wir ja schon mal hatten, damals als in Japan Probleme gab, dass der komplette Aktienmarkt abgerauscht ist. Ist jetzt aber auch wieder so, es ist ja wohl so, was, also meines Wissens stand, nutzt DeepSeek ja trotzdem die GPUs von Nvidia und AMD. Und Nvidia ist trotzdem krass abgerauscht, weil der komplette Markt abgerauscht ist.
Ja, jein. Der Tech-Markt an sich nicht. Nvidia ist halt, das Krasse ist halt, bitte mittlerweile, da predige ich ja auch immer, oder wenn ich so Depotanalysen habe, haben sie halt alle so, ja, ich habe Nvidia, habe ich direkt, dann habe ich noch einen S&P 500 ETF, einen MSCI World habe ich auch. Aber wenn man da mal reinguckt, hast du halt brutal viele Redundanzen, weil halt die Market Cap von Nvidia brutalst dominant ist. Und deswegen, das hat den Markt klar runtergezogen, es war für alles ein bisschen ein Schock. Wenn du ein bisschen tiefer reingehst in den Markt, AI ist ja nicht nur Nvidia, die stehen zwar dafür, wegen den Chips, aber für eine Nvidia wäre das schlecht, weil du halt günstigere Chips kaufst, wenn du halt jetzt wirklich gar nicht mehr so viel Rechenleistung brauchst. Hm. Aber on the long run heißt es ja, dass mehr Marktteilnehmer, also mit weniger CapEx, also mit weniger Ausgaben, in den Markt reingehen können und sich schneller eigene Large Language Modelle bauen können. Das würde ja wieder langfristig die Nachfrage steigen, aber halt nicht nach den Ferrari-Chips, sondern eher die Polos,
ja,
weil das funktioniert. Aber jetzt gerade für andere Teilnehmer, die jetzt auch AI nutzen, wie jetzt zum Beispiel eine Microsoft irgendwie mit OpenAI oder sowas oder halt auch eine Google, für die ist ja eigentlich gut, weil du halt sagst, hey, du kannst viel mehr an Scale machen, ohne so viel Geld rauszuhauen. Das heißt, für den breiten Markt ist es gut, für KI an sich ist es gut, weil es halt nur für einen Moment für Nvidia nicht so gut, wenngleich es langfristig wahrscheinlich für mehr Nachfrage sorgen würde, mehr in der Breite. Das fand ich wirklich interessant, weil es gibt ja gar nicht so viele Infrastruktur-Plays, es gibt ja viele, die das nutzen. Und für die ist es ja eher vorteilhaft, dass du sagst, du brauchst gar keine so hohen Preise. Und es wird ja weitergehen. Das ist ja immer so, das dauert ja ein bisschen, bis die, bis eine Technologie halt so mature wird. Und dann wird halt einfach immer günstiger, weil du immer mehr Effizienzen hast. Also wirklich spannend. Fand ich krass und auch wie binär der Markt da tickt.
Ja, absolut. Absolut. Und ist auch die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema.
Jawohl.
Und zwar, was du ja gerade auch angesprochen hast, Klumpenrisiko, dann hast du Nvidia im Portfolio, spiked enorm oder du hast Krypto und hast auf einmal, weiß ich nicht.
Leider recht wenig.
Hast Krypto drin und auf einmal sind es 40% deines Portfolios, weil es einfach enorm durch die Decke gegangen ist. Und dann kommt der Terminus ins Spiel, Rebalancing. Wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, aber ne, jährlich grüßt das Murmeltier.
Oder häufiger,
je nachdem, wirst du uns gleich ein bisschen aufklären, wann Rebalancing Sinn macht, wann man es machen sollte. Vielleicht nochmal ganz kurz, um alle Zuhörerinnen und Hörer abzuholen. Was ist denn Rebalancing überhaupt und wofür macht man das?
Ich würde da, glaube ich, erstmal einen Schritt zurückgehen. Also im Schritt 1, strategische Asset Allocation brauchst du. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Was ist es? Du machst dir Gedanken, definierst dein Renditeziel, das du hast. Du definierst deine eigene Risikotragfähigkeit. Mhm. Sprich, wie viel Schwankungen willst du aushalten? Dann auch, wie viel Liquidität brauchst du bei deinem Investment? Machst darauf basierend oder wie viel Cashflows brauchst du? Machst darauf basierend eine Asset Allocation. Heißt, ich teile meine Assets auf. Also ich habe jetzt irgendwie 10.000 Euro oder lass es 100.000 sein, dann kann man ein bisschen besser aufteilen. Ich habe jetzt 100.000 Euro. Ich brauche viel Liquidität, deswegen habe ich irgendwie viel auf meinem Geldmarktfonds. Ich brauche Zinserträge, deswegen mache ich Private Debt und Anleihen. Mhm. Ich will ein bisschen Dynamik, kann auch ein bisschen illiquide sein, irgendwie 20-30% meines Portfolios. Deswegen gehe ich da halt in Private Equity und Aktien. Ja. Und dann hast du das aufgestellt. Hast du eine Allokation, die zu dir passt, da überlegst du immer so, in regelmäßigen Abständen passt die immer noch und gut. Dann kommt jetzt das von Hendrik skizzierte Szenario, 12 Monate Spitze haben wir jetzt gemacht. Also Januar haben wir das jetzt durch, jetzt ist Februar, jetzt warten wir mal ein Jahr, weil das ja immer langfristig orientiert investiert. Natürlich, wenn jetzt irgendwie krasse Marktereignisse stattfinden, kann man da vielleicht auch regelmäßiger reinschauen.
10er Hebel auf Palantir.
Ja, genau sowas.
Gut.
Nee, aber da kannst du, wenn jetzt irgendwie krasse Marktereignisse stattfinden, dass halt irgendeine Asset-Klasse, also dich persönlich vielleicht deine Ziele sich verändern, kann man da häufiger reinschauen, aber du sagst immer, lässt mal ein Jahr laufen. Dann hast du Januar 2026 und dann guckst du. Dann sagst du, okay, Anleihen, ist halt weitergelaufen, keine großen Bewegungen am Zinsmarkt, Kurse sind noch ähnlich, bisschen Cashflows gehabt, sauber, gleich hier bei Private Debt, Money Market Fonds rentiert jetzt ein bisschen schlechter, weil doch irgendwie Zinsen leicht rückläufig gewesen sind. Ich habe richtig glückliches Händchen gehabt bei meinem Private Equity Investment, der Fonds hat maximal performt, weil ja ganz viele Asset Manager sagen, 2025, das Private Equity Jahr, da habe ich jetzt aber auf einmal, da wollte ich 10% allokieren, da bin ich jetzt aber im Verhältnis, weil das so krass gestiegen ist, da bin ich jetzt bei 25%. Und Aktien auch relativ, du bist ja breit investiert gewesen, hast ein bisschen KI, hast du drin ein bisschen, hast du wahrscheinlich Rüstung gemacht, weil alles ist ja immer mehr Spannung mit irgendwie jetzt auch.
Und Luftfahrt vor allem.
Und Luftfahrt, weil da halt irgendwie viele Ausgaben sind. Ist aber, hat sich ausgeglichen, bist relativ seitwärts gelaufen. Aber jetzt hat halt einfach die erste Klasse PI einen deutlich höheren Stellenwert bei dir. Und Rebalancing heißt, dass du halt sagst, entweder nach gewissen zeitlichen Intervallen, das wäre so ein zeitliches Rebalancing, nach einem Jahr sag ich so, ach hoppla, ich wollte doch eigentlich nur 10% PI-Allokation. Also 10.000 Euro, jetzt habe ich 25 und 30.000, das passt nicht. Mhm. Dass du dann die Balance wiederherstellst, weil durch den Wertzuwachs, zum Beispiel du hättest jetzt irgendwie 20.000 Gewinn, dann ist dein Portfolio gestiegen von 100.000 auf 120.000 Euro, boah, das wäre eine extreme Wertentwicklungswurst, aber du bist auf 120.000 Euro gestiegen und du willst eigentlich nur 10% Allokation haben im Private Equity,
ja.
Dann reduzierst du, müsstest du es eigentlich reduzieren wieder runter auf 12 und dann bei den anderen aufstocken. Und das ist Rebalancing, weil du machst ja Gedanken bei der Allokation, was passt zu mir? Mhm. Und dass du halt einfach wieder ein Gleichgewicht hast und da kein krasses Risiko. Ist viel krasser jetzt im liquiden Bereich, weil du da halt extreme Ausschläge hast, gerade jetzt irgendwie bei Einzelaktien, also jetzt bei Private Equity Fonds, wo du halt irgendwie breit gestreut bist über verschiedene Strategien, verschiedene Investments, hast du in aller Regel keine so krassen Ausschläge. Aber wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie gerade deine 10 Aktien oder sowas, die du halt bei dir liegen hast, für deinen Aktienanteil, der jetzt irgendwie 20.000 Euro beträgt, jede mit 2.000 Euro. Und da hast du halt eine Palantir, also ein Beispiel, hast eine Palantir gekauft, die voll durch die Decke ist. Oder hast halt eine Nvidia drin gehabt, die jetzt halt auch voll Gas.
Aber wie machst du das denn, wenn du deine Gewinne nicht realisieren willst? Also musst du den sauren Apfel beißen und das tun.
Das ist, also wäre bei Rebalancing. Du musst natürlich immer Kosten im Blick lassen. Mhm. Du kannst halt bei sowas, das macht auch Sinn, du kannst ja halt da gerade auch die Freibeträge nutzen. Also je nachdem, in welcher Sphäre du unterwegs bist, kannst du die Freibeträge nutzen oder hebeln. Nee, das machen wir nicht, dass du halt irgendwie Kredite aufnimmst. Nee.
Nur Lombard.
Haben wir auch schon drüber gesprochen, stimmt. Also du schichtest wirklich um.
Also wirklich Gewinne realisieren. Es ist einfach sehr viel Disziplin.
Das ist halt so Behavior Finance, das ist ja das Problem. Das bei Verlust, also Gewinne realisiert man tatsächlich ja eher zu schnell. Also das ist ja so der typische Mensch, das ist, oh, geil, 20% plus nehme ich mit und dann läuft's weiter. Da würde ich halt eher Teilgewinnrealisierung machen.
Ich persönlich finde das ganz schwierig bei den Kryptosachen. Du bist halt irgendwann eingestiegen, so, keine Ahnung, vor 3-4 Jahren irgendwann und
wenn
denkst.
Du gesagt hättest, vor 10.
Also, na ja, klar, also Bitcoin geschürft damals.
Ja, ne? mit dabei gewesen.
Und dann dieses, und ich glaube, das ist auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, irgendwie Behavioral Finance, Disziplin zu sagen, okay, man verkauft es halt, aber man hat natürlich immer noch den Gedanken am Ende, vielleicht steigt es ja noch mehr. Und also das ist also, ne? Also
weil es halt eher, also es ist eher anders. Also tatsächlich bei Käufen, sagst du eher, dann nimmst du es oft zu früh mit. Ich finde es immer gut, wenn du deinen Einsatz rausnimmst. Das ist auch Quatsch irgendwie, also einfach die Theorie. Aber ich mache es halt oft so, ich sage, okay, ich habe jetzt gerade bei sowas Spekulativem,
jetzt
irgendwie, keine Ahnung, 5.000 Euro in über 5 Kryptowährungen gestreut und das hat sich jetzt irgendwie erhöht, nehme ich halt meinen Einsatz raus, dann ist mir auch scheißegal oder sowas. Weil du hast gesagt, ich habe ja quasi nichts investiert und partizipiere trotzdem. Was aber eher so das Ding ist, dass du Verluste zu lange laufen lässt. Das ist auch spannend. Das ist so das Ding, nee, das kann ja nicht sein. Also ich habe das auch angeschaut und das ist auch ein super Investment, dass du halt irgendwie zu spät eher Verluste realisierst. Das habe ich mich auch schon ein, zwei Mal ertappt. Das heißt, sagst gerade Alibaba, ne? Das war bei mir jetzt meine, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, dass er sagt, nee, das kann ja nicht sein. Schlimmer geht nicht. Also das ist jetzt wirklich, jetzt ist halt wirklich schon der Boden da, war er nicht. also das ist so ein Ding, dass er halt sagst, okay, ich gucke halt einfach in einem Zeitintervall. Gibt es aber auch so Schwellenwerte. Dass du sagst, du hast halt irgendwie eine Range, es muss ja nicht alles in Stein gemeißelt sein. Man sieht es ja auch bei Fondsstrategien. Du sagst, ich habe jetzt irgendwie ein Portfolio mit verschiedenen Strategien, zum Beispiel, ich habe irgendwie einmal Fund-Investments und dann Co-Investments.
Ja.
Und da ist ja halt die Gewichtung ungefähr hälftig. Einmal halt, du kannst aber trotzdem zwischen 30 und, keine Ahnung, 60% und dann halt beim anderen, weiß ich nicht. Also dann kannst du halt irgendwie verschieden gewichten. Ne? Also kannst du auch sagen, dass es halt so Schwellenwerte gibt. Da sagst du, wenn ich da drüber bin, nehme ich das mit. Weil jetzt gerade irgendwie Krypto-Beispiel, das ist halt ärgerlich, wenn du halt jetzt gerade irgendwie so den Bitcoin-Hype mitgenommen hast und den Bitcoin-Hype, dann bist du ja gerade irgendwie am Top und Bitcoin ist halt von der Natur her recht volatil, dass dann halt die kompletten Gewinne, die wieder flöten gehen, dass du da halt was mitnimmst, das lieber in andere Assetklassen umschichtest.
Ja, was auch jetzt nochmal irgendwie noch ein Wort zu Bitcoin, was auch immer super interessant ist, dass ja auch immer gesagt wird von den ganzen Krypto-Jüngern, das ist alles losgelöst von allem, aber ist ja auch super stark, jetzt auch auf diese Trump-Zölle und etc. reagiert hat.
Ja.
Also Korrelation besteht schon.
Es ist halt schon spekulativ. Also ich weiß gar nicht, ob wir da im Podcast drüber gesprochen hatten oder grundsätzlich, als wir mal außerhalb des Podcasts gesprochen haben.
Was eigentlich nie passiert sonst.
Nie. Und zwar war ich bei so einem Yearly Outlook von Goldman.
Ah ja.
Und die haben halt auch gesagt, so Krypto ist halt zum Traden, aber keine Asset-Klasse. Ne? Also relativ stark in der Meinung, weil sie halt sagen, du hast ähnlich sogar bei der City, da war ich letzte Woche bei einem Outlook, ja. Bei dir halt auch sagen, du hast keine Cashflows, du hast keine Earnings. Es ist halt einfach, eigentlich sollte es ja sein wie Gold, ne?
Ja.
Als Portfoliostabilisator, aber du hast halt einfach eine brutale Volatilität. Und war halt so eine Frage, ja, aber guck mal, Bitcoin hier hat jetzt hat jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, viermal so viel Rendite gemacht wie der S&P 500 in 2024. Analyst sein, ganz trocken. Volkswirt war es ganz trocken. Ja, war auch viermal so volatil. Wenn es keine 4x machen würde, wäre es ja totaler Quatsch.
Ja.
Die erste Klasse. Das muss ja auch immer in Relation stellen. Wenn es viermal so stark schwankt, brauchst du halt auch viermal so viel Chance.
Es ist halt super emotional. Also dieses ganze Krypto-Thema. Vor allem, lustigerweise sieht man es, ich betreue auch die Anzeigen von Now bei uns, sei es auf Meta, sei es auf Instagram. Und da hast du auch so ein paar Krypto-Jünger, die dann mit voller Inbrunst schreiben, was ist das für eine Scheiße, was ihr macht, ihr habt 100% nur Bitcoin, keine Aktien, nichts anderes und sind dann davon überzeugt, dass das der heilige Gral ist.
Man
weiß es nicht.
Du musst halt, wenn du eingestiegen bist irgendwie mit 10.000 Euro und jetzt bist Millionär, sauber, dann würde ich da auch voll dahinter stehen. Nichtsdestotrotz macht es halt Sinn, irgendwann auch über Diversifikation nachzudenken, weil das halt irgendwann ist wahrscheinlich auch das Top erreicht. Also ich glaube, jetzt gerade wenn du über Gold, das ist ja so der Vergleich,
ja.
Wir gehen davon aus, das halt, werden jetzt alle Zentralbanken, werden ein Unternehmen nehmen, weil es halt ein riesen Asset ist. Wenn dem so ist und du halt wirklich den absichernden und stabilisierenden Effekt fürs Portfolio hast, fair, aber Gold ist jetzt nicht viermal so volatil wie jetzt irgendwie der S&P 500, wenn du das dann irgendwann mal hast, ist fair, aber du hast ja dann keine so krassen Wertsteigerungen mehr.
Ja.
Weil Gold ist ja auch nicht to the moon, dass du halt einen Goldpreis hast. Und da wird es ja oft verglichen, also als Stabilisator eines Portfolios.
Tja.
Ja, spannend. Also auf jeden Fall, so Bottomline, was ist Rebalancing? Ist einfach, um deine ursprüngliche Portfoliostrategie und Aufteilung wiederherzustellen. Entweder in regelmäßigen Abständen oder halt mit irgendwelchen Triggerwerten.
Genau, also was würdest du abschließend den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Wie stellt man es am besten an?
Also ich finde es in zeitlichen Abständen finde ich es einfacher. Dass du halt sagst, du guckst da rein, ist auch immer gut, wenn man also gezwungen wird, also so Anlageklassen übergreifend, sich nochmal Gedanken zu machen, passt es denn zu meinen Zielen?
Ja.
Wenn ich halt mir eine Asset Allocation also Schritt 1 natürlich sich eine Strategie aufstellen, sonst brauchst du auch nicht rebalancen, weil wohin denn? Aber also erstmal die Balance selbst, nee, also brauchst erstmal eine Strategie und wenn du dann die Strategie hast, dann musst du halt schauen, in regelmäßigen Abständen überprüfen, stimmt die Strategie noch? Wenn du dann sagst, ja, stimmt noch, dass du dann sagst, okay, dann muss ich aber auch die Strategie halt immer so weiterfahren und nicht, dass da ein Ungleichgewicht ist, weil sonst kannst du Klumpenrisiken haben, du hast ja ursprünglich Gedanken gemacht, was für ein Chance-Risiko-Verhältnis will ich, was für Risiken will ich eingehen, was für Liquidität brauche ich und wenn das in Ungleichgewicht gerät, das ist schlecht.
Ja.
Und deswegen sollst du halt schauen, dass es in einem gesunden Gleichgewicht ist und dass du halt genau das Profil hast, was du ursprünglich dir ausgedacht hast. Es sei denn, deine Situation hat sich verändert, dann solltest du dir die Strategie nochmal überdenken und die vielleicht anpassen. Es
ja.
kann sein, ich möchte jetzt irgendwie eine Eigentumswohnung kaufen in 3-4 Jahren, deswegen kann ich halt nicht über 3 Jahre empfohlene Haltedauer rausgehen. Deswegen musst du halt anders anlegen, als wenn du sagst, mag ich doch nicht. Pläne haben sich geändert, ich kann es auch langfristig gehen. Das muss man halt schon regelmäßig damit beschäftigen, weil dann ist man auch nachhaltig erfolgreicher, wenn man dann strukturierten Ansatz fährt.
Lass uns zum nächsten Thema kommen. Wir haben es angesprochen, wie kann man in CVC investieren? Kann man jetzt auch über Now und zwar über ein neues Produkt, was wir seit Mitte Dezember bei uns auf der Plattform haben. Und zwar haben wir eine Kooperation mit Moonfare geschlossen. Moonfare war einer der ersten Anbieter, die Private Equity in Anführungszeichen demokratisiert haben, vornehmlich eher im sechsstelligen Bereich, haben jetzt im vergangenen Jahr auch einen ELTIF rausgebracht. Den gibt es jetzt zu kaufen, auch über Now ab 1.000 Euro. Ich würde sagen, Robin, in Anbetracht auch der Themen, die wir bisher alle schon behandelt haben, dass wir den Deep Dive so ein bisschen verschieben in eine der nächsten Folgen.
Das heißt, wir teasern das an.
Wir teasern das an, aber du kannst es ja einmal ganz kurz versuchen, in der Kürze, was ist drin, welche Strategie hat der Fonds und was ist der Unterschied zu den Fonds, die wir haben?
Mhm. Ich gebe mein Bestes. Das ist in
5 Minuten.
Na gut. Also erstmal, ich bin sehr happy über die Partnerschaft mit Moonfare. Auch sehr, wir sind Zufall, dass wir da zusammengekommen sind. Mit dem Co-CEO von Moonfair kennengelernt. Da waren wir auch zusammen in Frankfurt gewesen,
genau.
Hendrik und ich. Und haben da gemerkt, wir sind eigentlich sehr komplementär. Und warum wir uns da nicht zusammentun. Und Moonfair zeichnet für mich ganz klar aus, dass sie Zugang zu den globalen Top-PE-Fund-Managern haben. Sprich, passt perfekt zu uns von der Fondsstrategie. Moonfair hat so eine gemischte Struktur. Unser UBS-Fonds, den wir anbieten, ist ja ein Fund of Funds. Das investiert in andere Private Equity Fonds.
Auf Deutsch Dachfonds.
Genau, auf Deutsch Dachfonds mit einer Secondary-Strategie. Und der Partners Group Fund, der macht Direct Investments. Also der geht direkt in Unternehmen rein, beteiligt sich direkt. Und Moonfair macht beides. Die haben 50% Fund of Funds, also Vorinvestitionen, und 50% Co-Investments. Also sie sind kein Lead-Investor. Mhm. Hier ist eine Partners Group, heißt Partners Group prüft, macht eine Due Diligence, investiert, da hängt sich ein Co-Investor dran. Und das macht auch eine Moonfair. Das ist sehr häufig, wenn du selber Fund-Investments machst, kriegst du oft auch einen Deal-Flow aus den Funds. Das heißt, du investierst jetzt bei einem, also jetzt bei Moonfair zum Beispiel, CVC haben wir gehört, oder EQT, ist ja auch ein bekannter Name, oder Vista.
Schwedischer PI-Investor, genau, aus Europa.
Oder Vista, Permira, und die investieren zum Beispiel in ein Unternehmen, zum Beispiel aus der Luft- und Raumfahrt. Und dann hast du oft die Möglichkeit, wenn du selber investiert bist als LP in dem Fonds, dass du dann mit investieren kannst mit denen als Co-Investor. Und das heißt, die haben als Ziel, ein Portfolio aufzubauen. Das kannst du noch bis März 2026 zeichnen, den Fonds.
Ja.
Ist auch kein Evergreen, sondern Closed-Ended, ist auch ein Unterschied. Bei den anderen von uns kannst du ja monatlich investieren, auch laufend die Möglichkeit, die Anteile zurückzugeben. Und da hast du ganz klassische Private-Equity-Struktur. Du hast jetzt bis März 2026 die Möglichkeit zu investieren, denn die ersten 5 Jahre werden Rückflüsse in dem Fondsmantel werden reinvestiert und erst ab dem 6. Jahr kommen Ausschüttung aus dem Fonds. Das ist ein wesentlicher Unterschied, das ist ein Closed-Ended Fund. Genau, der investiert in bis zu 5 Fonds und dann baut er ein Portfolio von bis zu 20 direkten Co-Investments auf. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Strebt jährlich eine Netto-Zielrendite von 12% an. Gibt es bei uns ab 1.000 Euro. Und es gibt noch eine Discounted Early Bird Share-Klasse bis März, meine ich, die eine vergünstigte Managementgebühr hat. Was auch ganz spannend ist, weil du halt früh als Anker-Investor reingehst, hat ja zu Top-Fonds Zugang und auch direkte Investments. Finde ich ganz spannend als Beimischung. Ist halt, man muss sich halt überlegen, ob man bis zu 10 Jahre und plus 3x2 Jahre Verlängerungsoption, also maximal 16 Jahre investiert sein möchte. Ist eine klassische Private-Equity-Struktur. Hat so im Vergleich, du hast bei Evergreen-Strukturen häufig, da können wir auch mal drüber sprechen, all detail, so Evergreen-Strukturen, wie da die Fonds aufgebaut sind, dass sie Liquidität, semi-liquide Fonds, wie die Liquidität bieten können. Mhm. Du hast halt keinen sogenannten Cash-Drag, weil du halt keinen Cash-Puffer hast, sondern bist halt wirklich sehr, sehr hoch investiert von der Quote im Fonds. Ich glaube, das war ein gutes Sneak Peek.
Es war auf jeden Fall ein guter Teaser und wir werden in einer der nächsten Folgen das vertiefen, Robin.
Vielleicht mit jemandem vom Moonfair.
Vielleicht mit jemandem vom Moonfair. Das ist mir auch gerade eingefallen. Das wäre super tatsächlich an der Stelle. Vielen Dank.
Ich danke dir.
An dieser Stelle. Wenn es Fragen gibt, immer gerne an hello@investnow.com oder uns auf LinkedIn schreiben.
Sounds good. Hat mir Spaß gemacht. Danke.
Wie immer hat es Spaß gemacht, Robin. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Ich freue mich drauf.
Bis dahin.
Ciao.
Ciao.